Herzlich willkommen zu Folge Nummer 57 der Dirty Tapes. Tape Nummer 57. Heute fangen wir direkt mit der Aufklärung des Rätsels von letztem Mal an.
Genau, wir hatten letztes Mal ein Rätsel gemacht.
Genau.
Ja, und
genau, da ging es um das geheime Passwort mitten in der Wüste. Der Wächter sagt eine Zahl, man muss mit einer Zahl antworten. Die erste Person hat die Zahl 8 bekommen und hat dann 4 geantwortet, durfte rein. Die zweite Person hat die Zahl 16 bekommen, hat 8 gesagt, durfte rein. Nele hat die Zahl 2 bekommen und hat, tadadam, nicht 1 geantwortet. Was
sondern
man ja 4. Könnte.
Ich habe 4 gesagt.
Genau. Und die Lösung ist, man muss natürlich die Buchstaben zählen. Okay.
Ja, okay, das kannte ich aber auch schon, deswegen war es nicht so schwer.
Genau. Heute habe ich eine Überraschung mitgebracht. Mm. Ich wollte mit dir nämlich über etwas reden. Vielleicht findest du das total bescheuert. Vielleicht findest du das auch interessant.
Okay.
Und zwar, weißt du, welche drei Schriftsteller die drei meistgelesenen oder zumindest ja mit den meistverkauften Büchern in Deutschland sind?
In Deutschland? Also, ich hätte jetzt, zuerst hätte ich Stephen King gesagt, nein, aber jetzt weiß ich es nicht mehr.
Deutsche Autoren mit deutschsprachiger Literatur.
Jetzt gerade aktuell oder generell?
Aller Zeiten.
Also so zum Beispiel auch Goethe oder so.
Auch Goethe würde da reinpassen. Also
aber
Zeiten.
Er ist es nicht?
Er ist es nicht.
Also ehrlich gesagt weiß ich es überhaupt nicht.
Und das habe ich nämlich auch gedacht. Ich wusste es auch nicht und war aber völlig überrascht, als ich es gelesen habe. Auf Platz 1 befindet sich Helmut Relegard. Genau, das habe ich auch gedacht. Nele macht gerade einen.
Hat der irgendwie einen anderen
Gericht.
Namen noch?
Unter einem Pseudonym, meinst du?
Ja, weil.
Ich kann dir sagen, was er geschrieben hat. Das musste ich auch nachgucken.
Ich kenne keinen Helmut und ich kenne auch niemanden, der Helmut kennt.
Helmut Relegard ist der Autor von John Sinclair.
Ah, aber seit wann mögen so viele Leute John Sinclair?
Also ich denke, weil der ja, das wird ja jede Woche, glaube ich, veröffentlicht, John Sinclair Romanheftchen.
Das stimmt.
Und dann immer in großer Auflage. Vielleicht deshalb. Jedenfalls, also das war schon mal eine erste Überraschung. Die zweite Überraschung für mich, ein Schriftsteller, den ich zwar kenne, aber wo ich nie mit gerechnet habe, Karl May.
Na gut, aber das kann man sich irgendwie im Nachhinein denken.
Genau. Und die dritte Person, und da habe ich auch nicht mit gerechnet, ist Heinz G. Konsalik.
Je von sind gehört, diese Menschen?
Heinz G. Konsalik ist ein
G-Konsalik.
Ein Heinz, ich glaube Georg oder Gustav.
Aber ich finde, es hört sich so an wie Heinz G. Konsalik.
Ach so.
Aber
also,
es ist Heinz G. Konsalik.
Heinz G. Konsalik.
Okay.
Und ist eigentlich ein Pseudonym, weil das der Nachname seiner Mutter, der Geburtsname seiner Mutter ist.
G. Konsalik?
Nein, ohne G. Nur Konsalik.
Das ist aber Konsalik.
Ja, und er ist ein deutscher Schriftsteller gewesen.
Wir müssen, glaube ich, eine kurze Soundpause machen, weil die Katze
läuft hier rum.
Sie hat sich in den Raum gezaubert.
Okay.
Wir wussten gar nicht, dass sie drinnen war. Und auf einmal ist sie aus dem Nichts aufgetaucht und war gelangweilt und sauer auf uns, weil wir geredet haben.
Vielleicht ist sie genauso gelangweilt wie du jetzt von Konsalik. Konsalik.
Kann ich ihn G-Kon nennen?
Heinz Konsalik. Mit einem G in der Mitte, weil Autoren müssen immer mindestens einen Buchstaben in der Mitte haben.
Wer ist dieser G-Kon?
Der würde dieses Jahr 100 Jahre alt werden. Genau. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand von der Podcast-Konkurrenz daran gedacht hat.
Weil niemand weiß, wer dieser Typ ist.
Doch, Heinz Konsalik, Heinz G-Konsalik.
G-Kon?
Hat jede Menge Bücher geschrieben. Viele, also weit über 100 Bücher hat er geschrieben.
Aber welche?
Zum Beispiel Der Arzt von Stalingrad. Sagt dir das was? Nein.
Nee.
Wer stirbt schon gerne unter Palmen? Sagt dir das was?
Nee.
Engel der Vergessenen. Sagt dir das was?
Überhaupt nicht.
Kennst du überhaupt nicht, genau. Er hat auch Episoden fürs Traumschiff geschrieben zum Beispiel.
Weil es doch trotzdem der Bücher, meistverkaufteste Dude ist das doch nicht.
Doch.
Aber
85
niemand.
Millionen Exemplare.
Aber wer liest das, frage ich mich.
Also ja, genau, dazu komme ich jetzt. Denn meine Mutter besitzt eine umfangreiche Heinz G. Konsalik Bibliothek.
Hat sie eine G. Konsalik-Bibliothek?
Das war
eine Sammlung.
Also, jetzt mal bitte. Stell dir mal vor, jemand liest im Titel dieser Folge Konsalik, ja? Und denkt so, ey, Konsalik, cool. Von dem habe ich ja lange nichts gehört.
Von dem bin ich Fan.
Ja, genau. Und dann stößt er hier auf so ein despektierliches G-Kon.
Das ist natürlich nicht despektierlich gemeint.
Ja, doch. Nein, und jedenfalls, also die Das ist so, das ist ein Stück Zeitgeschichte. Ich kenne den Namen sehr gut, weil er mich aus den Bücherregalen unseres Zuhauses, früher in den 80er Jahren vor allem, wirklich angeglotzt hat, dieser Name. Konsalik, Konsalik, Konsalik. Also eine ganze Schrankwand, bestimmt 1,50 Meter Konsalik-Bücher. Alle so aus dem Bertelsmann-Club, weißt du?
Okay.
Wo man so einmal im Monat oder was, oder alle drei Monate kriegt man so ein Zwangsbuch, das man dann kaufen muss, zugeschickt. Und immer von Konsalik dann gewesen und so. Und tatsächlich war ein Konsalik-Buch das erste, mein erster Versuch, ein Buch für Erwachsene zu lesen. Weil ich dachte, ey, wir haben so viele Bücher von dem, der muss einfach gut sein.
Oh.
Und dann habe ich angefangen, Der Arzt von Stalingrad zu lesen. Natürlich überhaupt nicht verstanden. So, aber dieser Mann hat, wie gesagt, über wahnsinnig Quadrillionen Bücher geschrieben. Also ich erinnere mich noch, dass der mal in irgendeiner Show gewesen ist und dann der Showmaster sagte, ja, Herr Konsalik, jetzt erscheint Ihr 100. Buch. Wie macht man das eigentlich, 100 Bücher zu schreiben mit 500 Seiten Inhalt oder so?
Mhm.
Und dann sagte er, und ich habe das nie ausgerechnet, aber er hat gesagt, ja, wenn man mal überlegt, wie lange ich schreibe, wenn ich jeden Tag 2 Seiten geschrieben hätte in meinem Leben, dann würde ich jetzt auf 100 Bücher kommen. Nur 2 lächerliche Seiten. Und da habe ich gesagt, Mensch, das kannst du doch auch.
Schreibt Stephen King aber nicht auch 2 Seiten am Tag?
Das weiß ich nicht, das mag sein. So im Durchschnitt vielleicht oder so.
Ich meine, das hätte er gesagt, dass er irgendwie 2 oder 3 Seiten pro Tag schreibt und deswegen auch so viele Bücher immer published.
Ja, das mag durchaus sein. Also 2 Seiten, das klingt ja so wenig.
Das klingt sehr wenig, finde ich. Also es ist bestimmt viel,
aber warum werde ich nicht ein berühmter Autor? Weil überleg mal, wenn du heute anfangen würdest, 2 Seiten am Tag zu schreiben und du nimmst dir einen 500-Seiten-Roman vor, dann bist du in einem halben Jahr, ja, dreiviertel Jahr fertig.
Das 250
stimmt. Tage. Und wenn du am Tag sogar 4 Seiten schreiben würdest, dann
schaffst du. Oder man hat halt so Tage, wo man dann auf einmal 10 schafft oder so, weil man dann Wochenende hat oder so. Das muss man ja vielleicht einrechnen. An manchen Tagen schafft man ja vielleicht, wenn man sagt, mindestens 2, aber an manchen Tagen, wenn ich richtig Bock habe, dann schreibe ich auch mal 10 oder so.
Ja, erinnerst du dich noch an das, an unser Gespräch mit Andreas Eschbach? Der hat ja gesagt, also ich hatte ihn, glaube ich, irgendwas gefragt, wie integriert man das Schreiben in den Alltag? Und dann hat er gesagt, ja, ich schreibe ja eigentlich die ganze Zeit. Der Alltag muss ich integrieren in das Schreiben. So rum ist es eigentlich irgendwie eher gedacht. Jo, und wenn man jetzt so ein professioneller Autor ist, professioneller Schriftsteller, dann schreibt man sicherlich mehr als 2 Seiten, es sei denn, man muss irgendwie tierisch viel recherchieren oder so.
Mm, ja, das stimmt natürlich. Naja, aber man perfektioniert die Seiten. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen runtergebrochen auf, du überschreibst die dann ja nochmal und sagst, nee, das passt jetzt nicht. Und sind damit Buchseiten oder A4 Seiten gemeint, weil A4 Seiten sind ja größer als Buchseiten.
Glaube, das sind,
und wenn du sagst, ich schreibe 2 A4 Seiten, dann bist du ja viel schneller.
Also probier mal, wie das ist, wenn du mal ganz viel Zeit hast, kannst du ja mal so eine Buchseite abtippen, wie viel das wirklich auf A4 ist.
Ich habe das Gefühl, ja, das ist weniger als eine, weil du schreibst ja Schriftgröße 12 immer eigentlich. Ja. Schön Times New Roman oder so.
Ja,
genau. Und das ist dann ja kleiner als, also das sind ja weniger Zeilen als auf einer Buchseite, oder nicht?
Ich schreibe ja hin und wieder.
Genau.
15, 16 Seiten einer Kurzgeschichte waren da 60 Seiten in meinem Word-Programm.
Ja, aha, hä?
Also das ist schon viel, viel weniger. Aber ich habe auch eine sehr große Schriftgröße eingestellt.
Ja.
Habe ich mir irgendwie so angewöhnt.
Naja gut, aber wenn du jetzt so auf 12 schreibst und dann hinterher im Buch ist es dann vielleicht 14 oder sagen wir auch 12. Und du hast dann ja auch noch Kapitelüberschriften, dann wenn ein Kapitel vorbei ist, dann ist ja auch mal eine halbe Seite leer zum Beispiel.
Hm.
Sowas hast du, vielleicht willst du irgendwie Karten einbauen oder andere Bilder oder du willst irgendwie so Schnörkelgedönse immer unten haben oder die Seitenzahlen nehmen Platz weg und so. Ich glaube, man kann das gut strecken in einem Buch. Also ich kenne mich nicht so gut damit aus, so. Aber ich habe irgendwie dieses Gefühl, dass man das strecken kann, wenn man will. Und es kommt ja auch an, wie groß das Buch ist. Also wenn es jetzt ein ganz kleines Taschenbüchlein ist, aber dann hat man so 500 Seiten A4-Text.
Also er meinte sicher 2 Buchseiten, weil er hat ja die Seiten seiner Bücher sozusagen gezählt quasi und ist von einem 500-Seiten-Roman ausgegangen. Oder ja, wahrscheinlich 500 Seiten.
Denkst du, man stellt das als Autor gleich ein, dass man so auf Querformat schreibt und so?
Also ich weiß, dass viele Autoren ein anderes Programm benutzen, eben nicht Word oder sowas. Also nicht auf Microsoft.
Sondern so eins, wo das dann Produkte wahrscheinlich direkt geformt wird. Also wenn dann, weil wenn du ein Buch faltest zum Beispiel, dann kommt es ja auch auf die Bindung an, was auf welcher Seite stehen muss und so. Du hast ja nicht 1, 2, 3, 4, sondern das ist dann vielleicht so.
Also ich weiß zum Beispiel, gibt es das Programm Papyrus. Writer oder so.
Wo dann so Seite 1 und Seite 600 auf einer Seite sind, weil das so gefaltet wird am Ende oder so.
Das weiß ich jetzt nicht, ob das schon so formatiert ist da, aber ich glaube, da sind viele Tools, so wo man sich Sachen merken kann zum Beispiel. Also du, ne, wenn du auf Seite 3 einen einführst und weißt so, jetzt kommen irgendwie zwei Side-Stories und auf Seite 65 kommt die Person nochmal, du kannst markieren, wo überall in deinem Buch die Person vorkommt zum Beispiel. Und wenn du dann denkst, wie hieß der nochmal? Wie habe ich den nochmal genannt? So, dann kannst du dann den Namen eingeben.
Es passt doch viel besser, wenn der blaue Augen hat.
Ja, genau. Und dann findest du halt, gibst du einmal eine Augenfarbe und dann wird das halt markiert, wo es von der Augenfarbe her.
Okay, das ist praktisch.
So. Solche Dinge, das ist schon ganz cool, genau. Oder ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf, hieß das Cäsar? Oder
weiß
so.
Ich jetzt nicht, ist egal.
Irgend so ein spezielles Programm, das ist zum Beispiel in der Zeitungsredaktion, da schreibt man auch nicht auf Word. Sondern die haben auch so ein Spezialprogramm.
Finde ich aber auch sinnvoll, weil irgendwie habe ich mich früher als Kind immer gefragt, wie die das machen. Und ich dachte auch irgendwie immer, wenn in Büchern zum Beispiel so ein Foreshadowing kommt, also dass man so ganz am Ende erst merkt, so passt jetzt alles zusammen, habe ich mich immer gefragt, wie machen die das denn? Aber du kannst ja einfach zurückgehen.
Ja, genau.
Wenn du nicht auf einer Schreibmaschine schreibst, du kannst ja einfach sagen, nee, der hat jetzt ganz am Anfang schon mal was in die Richtung gesagt und jetzt am Ende kommt das erst raus.
Richtig.
Und so.
Also jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, dieser Heinz G. Konsalik, der auf Platz 3 der meistgelesenen Autoren der deutschen Sprache.
Gekon ist super bekannt.
Genau, der sehr bekannt ist und dessen Bücher auch zuhauf verfilmt worden sind. Das wusste ich zum Beispiel auch.
Aber nicht. Wird der heutzutage immer noch verkauft oder ist das mehr so ein altes Ding und jetzt ist Andreas Eschbach bekannter oder
also,
so?
Also Konsalik ist 1999 gestorben.
Mhm.
Und ich habe mal nachgeschaut, seitdem ist zum Beispiel keins seiner Werke mehr verfilmt worden. Also der letzte Film von ihm ist 1998 rausgekommen, glaube ich.
Vielleicht war der sehr einnehmend.
Ja. Als Person, meinst du?
Wollen Sie nicht mal mein Buch verfilmen vielleicht?
Also
und alle waren so, ja, okay,
dann interessanterweise, die Filme, also ich kenne die Buchtitel eben aus dem Regal meiner Mutter, aber ich kenne nicht die Filme, die dazugehören. Mhm. Obwohl da zum Teil bekannte Leute auch mitgespielt haben. Auch zum Teil internationale Produktionen habe ich noch nie gesehen, diese Filme. Und die Themen sind, glaube ich, so 80er-Jahre-Themen. Es blendet einen so zurück in diese 80er-Jahre-Bundesrepublik. Das ist interessant, weil man kann einen Blick werfen auf die 60er-Jahre und jeder hat ein Bild von den 60ern. So die wilden 60er oder Hippie oder
ja, genau.
die 68er-Generation oder was weiß ich, so ne Flower Power, all das, Schlaghosen und so. Man hat da so ein Bild von den 70ern auch. Und bei den 80ern, da bleibt man irgendwie stecken.
Doch, ich finde 80er.
Ja.
Wenn man, doch klar, 80s.
Also die Inhalte sind sehr, sehr konservativ.
Ich finde, das wird aber das wird sehr verändert im Moment. Also ich habe so das Gefühl, dass heutzutage wieder Sachen aus den 80ern total modern sind und total beliebt bei der Jugend, aber sie das sehr verklären.
Ja, die
also
80er
so dieses
sind
verklärte, hey, lass uns jetzt die Kleidung wieder tragen und diese Hosen und diese Ästhetik wieder aufleben lassen, aber wir lassen diesen ganzen spießigen Kram und tun nur so, als wären wir in den 80ern und haben irgendwie wieder Kassettenrekorder und was auch immer.
Ja, aber
weißt
aber diese Zeit ist ja sehr, sehr bieder.
Die sind in Wirklichkeit gar nicht so, aber ich finde, also Zeiten werden ja im Nachhinein immer sehr verklärt. Es gibt jetzt ja auch zum Beispiel diese 2000er-Ästhetik und das ist alles mit Glitzer und Pink und so war das ja in Wirklichkeit nicht.
Wenn jemand in meinem Alter ist, dann sind die 2000er gestern.
Ja, für mich sind die 2000er scheiße lange her.
Ja, aber das hat ja damit zu tun, dass du in den 2000ern Kind warst und inzwischen erwachsen bist.
Ja, genau.
Und
für dich ist das erst vor kurzem gewesen. Du hast vielleicht noch die Kleidung aus der Zeit. Du hast noch
die hängen noch bei mir im Schrank. Ja. Ich habe, glaube ich, seitdem gar keine Pullis mehr gekauft.
Ja, für mich ist das so ein Früher-Ding.
Ja,
so,
genau.
Ja, damals hat man das so und so gemacht und so. Aber man merkt jetzt schon wieder, dass das ein Trend ist in der Jugendkultur. Dieses, hey, 2000er-Vibes und so. Weil einige Jugendliche haben ja dann noch gar nicht gelebt.
Ja, wenn ich mit meinen 10-jährigen Kids zu tun habe.
Mit deinen 10-jährigen Kids?
Ja, also meine 10-jährigen Schüler. 10-jährige Kinder halt.
Ja.
So, und man sagt so, ja, das war 2013 oder sowas, ne?
Mhm.
Dann waren die da 3. Für die ist das ganz, ganz früher. Das ist in der ersten Hälfte
okay, das ist
ihres
crazy.
Lebens gewesen. Und jetzt sind sie in der zweiten Hälfte, so, ne?
Mhm.
Das ist total verrückt, weil 2013.
Das war ja wirklich erst gestern.
Ja, sagst du.
Also das war ja, ja nun wirklich, da war man ja schon Teenie.
Du sagst das, genau.
Na gut, Teenie war ich da auch noch nicht, da war ich 12.
Dann eben 2014, meine Güte. Jedenfalls habe ich, die 80er damals nicht so empfunden, so schlimm, wie ich sie heute empfinde.
Ja, im Nachhinein sind die Sachen immer anders.
Ja, aber ich habe keine Nostalgie.
Aber siehst du heute auch viel Sachen, wo du dann denkst, weil das ist ja total 80er jetzt gerade.
Ich sehe nicht so viele Sachen, die total 80er sind.
Häuser? Architektur?
Ja, genau, doch, da ja. Aber
und denkst du dann, oh, es ist 80er?
Alles aus den 80er Jahren ist furchtbar schlecht gealtert.
Ja, das kann gut
also
sein.
Wirklich, lass es die Häuser sein mit diesen damals, was man so,
diese Glassteine oder nicht?
Ja, Glassteine und dann so dunkelbraune Fensterrahmen, sauschwer und riesen Terrassentüren, obwohl man damals, so denkt man heute, die Technik noch überhaupt nicht so richtig beherrschte. So Schiebetüren.
Ja, diese weirden, die man jetzt nicht mehr aufkriegt.
Kriegt man nicht mehr auf, die sind undicht und alles ist ranzig und schwer und nichts von Energiesparen oder so, sondern ja, damals dachte man irgendwie, oh, wenn ich mal reich bin, dann habe ich so ein Haus und heute geht man so ein Haus vorbei und denkt so, geht.
So verklinkert sind die häufig auch.
Ja, genau.
Und so bungalows.
Oder Filme aus den 80er Jahren, gerade deutsche Produktionen aus den 80er Jahren, furchtbar, wenn ich sowas sehe.
Ja, so diese Talkshows auch aus den 80ern auch kommen mir sehr alt.
Guck dir die Frisuren an.
Mm.
Also, selbst so, also ich habe Mordsrespekt vor ihm und so, das ist jetzt ein anderes Thema, vielleicht Frank Elstner, kennst du den?
Nee.
Der hat früher Wetten, dass erfunden, bevor Thomas Gottschalk das übernommen hat. Und ist so ein, ist so ein Showmaster jedenfalls gewesen, Vollblut-Showmaster und so weiter. Mm-hmm. Und ich habe ihn neulich mal gesehen, er hat eine Show, Wetten, das war's. Also so kurz kurz vor Ende seiner Karriere noch mal so eine Show, wo er sich zum Beispiel hat er da Joko und Klaas eingeladen und so,
ja.
So Leute eingeladen hat und mit denen so persönliche Talks führt. Und da stellt man noch mal fest, wow, der hat's echt im Blut und so weiter. Also Respekt vor Frank Elstner auch, vor seinem ganzen Lebenswerk und so. Aber in den 80ern, wenn man sich das anschaut, wie er da moderiert hat, wie er diese schwungvolle Sendung Wetten, dass zum Beispiel moderiert hat und man denkt sich so, das war Wetten, dass? Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Damals dachte ich, hey, das ist Spaß und gute Laune und da geht die Post ab und heute denkt man so, gähn, Langeweile, super spießig alles.
Ja.
Und das meine ich mit, das ist alles super schlecht gealtert aus dieser Zeit. Das finde ich.
Aber deswegen wird das jetzt ja auch so verklärt. Also wie gesagt, das ist jetzt wirklich ein riesiger, also schon seit einigen Jahren, schon seit einer ganzen Weile ist das ein Trend, dass man sagt, 80s, das ist voll unser Ding. Aber die Sachen werden dann natürlich so gemacht, dass sie eigentlich an heutigen Standards gemessen wiederum schön sind und spannend und
cool. Du kennst
doch
diese Schlagertypen, die sich über Schlager eigentlich lustig machen.
Ja.
Gildo Horn, kennst du den noch?
Nee.
Auch nicht, ne?
Das ist wirklich gar nicht meine Welt.
Nein, meine eigentlich auch nicht, aber es gab mal so eine Phase, wo so Leute im Stil der 70er Jahre Schlager gesungen haben, aber das eher so abgefeiert haben. Und daraus ist dann wieder eine neue Schlagerwelle entstanden, Schlagermusikwelle, wo die Leute das nicht abgefeiert haben, sondern das dann wieder völlig ernst gemeint haben.
Ja, genau.
Ja.
Also zum Beispiel diese Frisur aus den 80er Jahren für Herren ist jetzt wieder schon seit einigen Jahren ja modern, wo man so quasi einen Topfschnitt hat und dann aber mit so einem Mittelschädel und wo die Haare dann so runterhängen.
Ja, interessant.
Ich weiß nicht, was du meinst. Also ich weiß nicht, ob du,
du
weißt, was ich meine.
Doch, ich weiß genau, was du meinst.
Also so diese ganzen Frisuren, cool, sogar ein Fukuhila. Genau. Ich habe viele Menschen in meinem Studiengang mit einem Fukuhila.
Tatsächlich?
Ja.
Aber das ist das Furchtbarste.
Finde ich, also.
Das Furchtbarste, was man haben kann.
Haben viele.
Interessant, als die Mauer fiel, also als die Bundesrepublik und die DDR sich vereinigt haben, da sah man diese Frisuren noch mal häufiger, weil die DDR-Männer, das in der DDR scheint das in der Zeit modern gewesen zu sein.
Ja.
Was aber in der Bundesrepublik schon
Und dann ist es noch mal hochgekommen quasi.
Ja, genau, dann kam es noch mal hoch, dann hat man das viel gesehen.
Ja, aber Hosen mit Schlag sind jetzt ja auch wieder modern.
Aber das ist eher 70er, oder?
Aber trotzdem ist das wieder modern. Das also hatte auch mal so eine 90er, in den 90ern war das, glaube ich, auch mal eine Zeit lang, weil als ich Kind war, da war das auch noch mal so eine Sache, dass man wieder Hosen mit Schlag trug auf einmal.
Interessant.
Und jetzt ist das wieder ein Thing, aber auch schon wieder seit einem Jahr oder so.
Ich habe jetzt neulich so ein Musikvideo gesehen. Habe ich dir das nicht sogar auch gezeigt, den Anfang von so ein Musikfilm, David Bowie live in Konzert oder so. Ach, weiß ich jetzt.
Ach doch, ja. Und dann hast du dich über die Kleidung und so gewundert.
Ja, und zwar nicht David Bowie als Ziggy Stardust aus dieser Zeit. Das kennt man ja irgendwie vom Plattencover, von Videos und so. Das ist so ein tradiertes Bild, will ich damit sagen.
Ja.
Aber in dem Konzertfilm sieht man eben auch die Leute, die darauf warten, eingelassen zu werden in die Halle.
Ja, und die kommen dir furchtbar altmodisch vor, obwohl furchtbar du das Gefühl altmodisch hast, dass es noch gar nicht so lange her
Richtig.
Ist.
Richtig. Und das geht mir auch mit anderen Sachen so, die ich selber erlebt habe. Ein Beispiel ist so 1983 oder so, gab es im Fernsehen ein Festival halt, Musikfestival, wo viele Heavy-Metal-Bands aufgetreten sind, wodurch ich dann später Heavy-Metal-Fan wurde, auch Iron Maiden, Ozzy Osbourne, also ein paar sind ja auch heute noch unterwegs. Und das habe ich mir jetzt nostalgischerweise auf YouTube nochmal angeschaut, so in Auszügen. Und immer wenn die Kamera ins Publikum schwenkt, erschrecke ich mich richtig darüber, wie die Leute da ausgesehen haben.
Immer so, Musik, 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 wow, mein Gott, Musik, 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 wow.
Ja, richtig. Also, und das ist doch echt komisch. Meinst du, das wird, ich glaube, haben wir schon
mal darüber
gesprochen, wird das auch in Zukunft so sein?
Ich denke schon. Aber vielleicht geht es sogar noch schneller. Also zum Beispiel sind jetzt ja auch wieder diese komischen Westen total beliebt.
Ja.
Aber ohne ein Hemd darunter.
Was?
Nur mit einem T-Shirt oder einem Kleid oder über einem Rock oder sowas trägt man dann einfach diese Weste.
Was
also, wie
Weste?
Heißt die denn nochmal?
So eine Anzugweste meinst du?
Nein, man hat
so
doch.
So eine Steppweste?
Nein, man hatte doch früher diese, so ein Hemd und dann darüber diese komische, gewollte.
Ah, nicht Weste, sondern Polunder.
Ja, Polunder.
Ah,
sind super beliebt.
Ja.
Und dann Fukuhila und dann, weiß nicht.
Also, ehrlich jetzt?
Ja.
Polunder und Fukuhila.
Auch braune Anzüge teilweise wieder. Diese braunen Wollanzüge.
Nein.
Nein, doch.
Das ist
eine Angelegenheit.
Es gibt den alten Stephen King-Film, sieht man manchmal so der Autor, nicht jetzt Stephen King selber, sondern er schreibt öfter mal über Autoren. Die haben dann oft so Cord-Jackets an mit Lederflicken auf den Ärmeln. Gibt es das auch wieder?
Ja, also das ist tatsächlich super beliebt, diese eigentlich sehr hässlichen Sachen, dass man die jetzt wieder nimmt und dann quasi mehr oder weniger ironisch dann wieder trägt. Oder auch so riesige, ich habe die ganzen Wörter jetzt vergessen, aber egal.
Ja. Ich sehe gerade in deinem Regal, in deinem Regalfach hier bei uns im Studio, hast du ja selber auch ein Regalfach. Du hast da Porträts gezeichnet.
Kann sein.
Für die Hörer.
Vielleicht.
Nele zeichnet ziemlich gut. Eines Tages wird auch ihr großer Comicband erscheinen. Mm. Nein, und da sind jedenfalls zwei Porträts und die zwei Frauen, nehme ich an.
Ja.
Mädchen oder Frauen. Und die haben.
Das sind Katzen. Mehr Spaß. Ja.
Und ich gucke da die ganze Zeit drauf, während wir hier über die 80er reden und so. Und die Frisuren von den beiden Frauen. Also
sind moderne Frisuren, die man heutzutage so trägt.
Und wirst du eines Tages in 30 Jahren oder so, wenn du dir das Bild nochmal anschaust, denken so, oh Gott, was habe ich da für Frisuren gezeichnet?
Kann sein, dass ich das mir anschaue und denke, ew, was ist das für eine Frisur? Aber ein Jahr oder einen Monat später wird das einfach genau die Frisur sein. Weil solche Trends sind ja, also die sind ja so eine Spirale quasi, kommen ja immer wieder.
Ja.
Deswegen, das wird so sein, dass ich dann nächstes Jahr werde ich denken, ew, und dann danach das Jahr werde ich denken, ah, und dann danach das Jahr werde ich denken, ew.
Und dann zeigst du das vielleicht deinen Kindern und schau, was ich 1970
gezeichnet
habe. Und die
sind so, ew, und einen Monat später haben sie so selber die Frisur.
Woher wusstest du, dass das modern wird?
Ja, so wird das.
Ja, und meinst du nicht, also, oder lass mich so sagen, ich glaube, als jemand, der ja jetzt das auch schon erlebt hat.
Du hattest das ja schon ganz oft. Du hast schon drei Phasen miterlebt, in denen man Schlaghosen trägt.
Ich habe dreimal auch die 80er erlebt. Wo man, das sind Pumphosen gewesen in den 80ern.
Die
am Knöchel eng und dann weit.
Genau, die sind jetzt auch gerade. Mom-Jeans heißen die allerdings heutzutage.
Mom, wie Mutter. Also
M-O-M und dann Jeans und die sind dann immer so diese High-Waisted, die dann so unten ein bisschen kurz sind und umgekrempelt und so ganz weit eigentlich.
Warum heißen die Mom-Jeans? Weil Mom die getragen hat früher und
Weiß
Mom hat sie noch im Schrank hängen und deswegen.
Weiß ich jetzt nicht. Kann sein. Kann gut sein.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Das kann gut sein. Jedenfalls
und
sind
Stulpen
das Mom-Jeans.
Und Rollerskates und
Nein,
Schweißband.
Nein, das nicht. Obwohl, das gehört mehr zu den, das gehört mehr zu der 2000er-Ästhetik, obwohl das ja 2000 gar nicht in war.
Nee, das war auch in den 80ern in.
Eigentlich schon, aber das gehört trotzdem zu der 2000er-Ästhetik.
Okay. Und Neonhosenträger.
Das gehört auch zu 2000.
Und
außer man gibt es auf Google-Bilder ein, dann gehört es zu den 80ern.
Und quietsche, also alles quietschebunt irgendwie.
Ja, das so ist 2000er.
Okay.
80er ist mehr dieses grungige Mom-Jeans und
mit
Plateauschuhen und Fukuhila und
wie,
so.
Wie frustrierend ist das? Pass auf, ich habe jetzt einen, nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen Auftritt in irgendeiner coolen Fernsehsendung.
Ja.
Jugendprogramm.
Ja, du musst dich dann unmodisch kleiden.
Und ich müsste dann.
Zeitlos.
Und ich will aber, dass die sehen, so, ey, der ist voll hip. So, ja. Da muss ich also hippe Sachen anziehen. Und das würde ja bedeuten, ich müsste zum Regal gehen und etwas in der zweiten Reihe dann die 80er-Jahre-Klamotten raus.
Ja, quasi.
Raussuchen. Wie unbefriedigend das ist, wenn man sich modern anziehen will.
Aber man hat dann, man denkt so, ich gehe jetzt shoppen.
Gott, wie.
Und dann.
Und man denkt so, das ist so peinlich. Das ist einfach so, ich schäme mich, diese Dinge zu tragen. Und die Jugendlichen verstehen das falsch. Die denken, ah, der schämt sich, weil er ist halt alt, er ist spießig.
Ja.
Und in Wirklichkeit ist es aber so.
Das ist deine alte Sachen einfach so.
Ja, genau. Und das ist dann einfach peinlich, ist die alten Klamotten anzuziehen.
Ja. Naja, man kombiniert es aber ja vielleicht auch. Also du hättest dazu dann vielleicht Sneaker an, die es damals nicht gab oder so. Und dann wissen halt alle, ah, es ist jetzt wirklich modern und er hat nicht einfach nur seine alten Sachen wieder rausgeholt. Weil die Schuhe zum Beispiel in den 80ern, diese, also jetzt nicht die Partyschuhe, die in Videos und so waren, sondern die normalen so Lederschuhe oder so, die man dann anhatte, die sind natürlich heute jetzt nicht mehr beliebt.
Tatsächlich nicht.
Oder vielleicht noch ein bisschen, aber dann würde man sie anders kombinieren.
Okay.
Deswegen, man würde dann nicht das ganze Outfit all machen, sondern nur so ein Merkmal davon vielleicht übernehmen.
Wenn ihr auch gerne die Kleidung aus einer bestimmten Zeit tragt,
schreibt
also
es uns
an unsere
und
jungen,
schreibt uns die Zeit.
Ja, auf jeden Fall, das ist ganz spannend. An unsere jungen Hörerinnen und Hörer, das darf auch gerne der Wilde Westen sein.
Indianer.
Wenn ihr das Gefühl habt, nein, ich kleide mich einfach gerne so wie Frank Elstner und Heinz G. Konsalik, ich ziehe einen Anzug an.
Ja, wenn ihr euch genauso kleidet wie G-Con, schreibt es uns.
Und wenn euch das alles egal ist und ihr seit 1980 einfach die gleichen Klamotten anzieht, natürlich zwischendurch waschen, aber im Prinzip.
Schreibt es uns auch.
Und wenn ihr euch gar nicht gerne anzieht, schreibt uns das auch. Das finden wir auch spannend.
Vielleicht. Kommt drauf an. Schreibt es uns vielleicht.
Schöne Grüße an Helmut Rellergert und Gratulation. Der meistverkaufte Autor deutschsprachiger Bücher zu sein.
Ja. Und tschüss mit Üs.
Auf Wiedersehen mit Wiedersehen.
Ciao mit Au.
Bis zum nächsten Mal mit echten Mal.